Und da war ich noch sehr naiv und habe einfach mal eben darauf eingeladen zu einer Party. Und dann kam der einfach.
Wahnsinn.
Stand vor einem so Lack und Leder mit Silberkoffer mit seinem Affen drauf. Also ein richtiger Malerfürst wie im Buche, ne?
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nugugu Mada, deinem Reiseführer für Dresden-Elbland. Ich bin Henriette Fehr-Grützner und in jeder Episode treffe ich spannende Menschen mit außergewöhnlichen Berufen hier aus der Region. Und heute besuche ich Holger John. Hallo.
Guten Tag.
Freue mich.
Wie sagt der Norddeutsche Moin?
Moin. Da reden wir gleich noch, weil eigentlich sind wir ja quasi in Dresden-Sachsen, aber Norddeutsch ist auch ein Thema bei Ihnen. Da reden wir gleich noch drüber. Denn eigentlich sind sie aus dem Norden.
Man hat das gesunde Feindbild hier, ja.
Gut, wir starten mal rein. Also Holger John, wer Ihren Namen nicht kennt, noch mal ganz kurz. Sie sind Maler, Grafiker, Galerist. Sie veranstalten Events. Habe ich irgendwas vergessen?
Freidreher, Zeitzeuge, Eventmanager und eigentlich ein ganz leiser Mensch. Aber man muss dann manchmal vorne an die Rampe.
Ja, wir sind hier mitten im Barockviertel in Ihrer Galerie.
Im entschleunigten Barockviertel.
Wirklich wahr. Es ist eine Freude, wieder hier zu sein im Barockviertel. Mit Ihren Worten, mal angenommen, jemand war noch nie in Dresden und im Barockviertel. Wie würden Sie das Barockviertel beschreiben?
Das hat August der Starke mal entworfen. Ist immer noch nicht zusammengefallen, nicht zerstört. Also Glück gehabt und ist jetzt wieder so mit Fördergeldern aufgebaut worden nach der Wende. Also ist noch im Urzustand vom August, aber ein paar Stockwerke höher. Aber es ist so, sagen wir mal, ein Flanierzentrum und auch ein Galerieviertel. Hier sind circa 15 Galerien.
Wahnsinn.
Ja.
15 Galerien und eine ist Ihre, Holger John. Wir sitzen mitten drin, wir sind jetzt oben. Also ich bin reingekommen.
Belletage, ja.
Ja. Sehr schön hier, alles voller wundervoller Bilder. Wer stellt
die Galerie? Habe ich mal wirklich, das war eine Idee von einer Nacht, das nur mal für eine Nacht zu machen, so als Eventquatsch. Und jetzt sind es knapp 13 Jahre.
Und seit wann gibt es die Galerie jetzt hier im Barockviertel?
Seit 2013.
Wer hat hier schon alles ausgestellt?
Na, die erste spektakuläre Ausstellung war dann gleich so weltweit. Das war in Stillen Nächten. Also Illustrationen von Till Lindemann und der Band. Und dann kam gleich die, was man macht im Barockviertel, die Malerkönige, also Baselitz, Immendorf, Lüppertz und Penck natürlich, also nicht leibhaftig hier gewesen, aber ihre Werke. Also und das in der Geschwindigkeit von im 4-Wochen-Wechsel.
Was gefällt Ihnen hier im Barockviertel am allerbesten? Also wenn Sie jetzt sagen würden, nehmen wir mal an, jemand kommt wirklich zum ersten Mal hier, welche drei Sachen hier im Barockviertel müsste er unbedingt besuchen?
Drei Sachen wäre ja wieder ein Buchhalter, so kann ich ja nicht denken. Aber die erste Sache natürlich meine Galerie aufsuchen, weil wir sind die, sagen wir mal, die über den Tellerrand arbeitet und überraschen immer die Besucher mit merkwürdigen Formaten. Also ganz junge Leute, ganz leise Ausstellungen oder ganz, ganz laute. Und meistens doch so überraschend auch in der Kunst. Also der Künstler hat ja die Aufgabe und ich bin ja auch Künstler, spiele den Galeristen, habe jetzt einen Hut auf, das ist mein Kostüm als Galerist. Wenn man den absetzt, wird man nicht erkannt, aber ja, also es ist ein Galerieviertel. Man kann hier flanieren von einer Galerie zur anderen. Wechselt öfter mal. Mal geht wieder eine weg oder macht die Türen zu oder geht in Rente oder wie auch immer. Gibt ja noch andere Varianten. Oder ja, und letztendlich landen alle in der Herzbar.
Also die Herzbar?
In der Herzbar.
Was ist Ihr Lieblingsdrink? Was ist Ihr Lieblingsdrink? Was trinken Sie da?
Den habe ich selber kreiert. Das ist
wirklich?
Ja, natürlich. Na, hallo. Dazu ist der Künstler da. Also der eine heißt, habe ich immer vergessen, wie er schmeckt, der heißt Demenz. Und der andere Dorfteich.
Dorfteich?
Dorfteich. Sieht aus wie grüner Schaum und da schwimmt eine kleine Ente drin.
Ist ja cool.
Aus Plaste, die man natürlich nicht verschlucken darf.
Ja, aber...
Und nach zweimal Dorfteich ist dann die Muttersprache auch schon aufgelöst. Also es reicht dann. Es ist eine hervorragende Bar. Heißt nach dem Besitzer Stefan Herz. Hat früher in München sein Handwerk gelernt. Und da trifft sich so die Haute Volée und die Künstler.
Schöner Tipp. Lass uns nochmal drüber reden. Wir sitzen jetzt gerade mitten in Ihrer Galerie.
Ja.
Die hat 2 Etagen.
Mhm.
Unten war ich jetzt noch gar nicht so viel gucken, weil ich Ihre Stimme oben gehört habe und direkt nach oben gegangen bin.
Fast 200 Quadratmeter.
Ja.
Auf einer Ecke, die vorher mal ganz, ganz still und leise und fast eingeschlafen ist.
Mhm.
Und seitdem leuchtet hier das Licht. Und ich habe täglich offen, außer Montag. Heute ist Montag, da treffen wir uns ein bisschen Ruhe. Aber Montag habe ich meistens am meisten zu tun.
Mhm.
Galerie ist eigentlich bis 19 Uhr auch sonntags geöffnet, Wochenende. Und das ist für Touristen natürlich immer ganz schön.
Ja.
Es sind gute Hotels hier um der Ecke. Also das Bülow oder das Martha Hotel oder das Bilderberg. Also hier sind einige Hotels und wir planieren dann auch. Also ich habe bei jeder Galerie, Vernissage habe ich immer wieder neue Gesichter.
Mhm.
Oder täglich neue Gesichter und alle Altersgruppen eigentlich. Kinder, Tiere. Hier war auch schon eine Ziege war hier schon mal drin.
Eine Ziege? Das müssen Sie uns erzählen.
Na, eine Frau hatte keinen Hund an der Leine, sondern die hatte eine Ziege an der Leine. Die kam vom Dorf, also so eine esoterisch herrliche Frau mit Barfuß und die hatte halt einen Ziegenbock. Und was macht eine Ziege, wenn sie irgendwo reingeht auf ein Gelände und da ist eine Treppe, muss er hoch.
Hoch, na klar.
Na klar, ich bin gleich rausgerannt, war zufällig die Bildzeitung vor der Tür. War Titelseite Kunstziege in der Galerie. Also,
großartig.
Das ist Marketing, das macht
ist Marketing,
man dann.
Ja. Ja.
Das ist nur Unterhaltung, da geht es nur um Unterhaltung. Aber es ist ja, wenn man gute Ausstellungen macht oder sehr ernsthafte Ausstellungen und es kommt keiner, also muss man was tun.
Ja. Ja.
Ganz einfach.
Und Ihre Galerie kann man auch nicht verfehlen. Ich habe gesehen, direkt am Eingang ist der Superman, ne?
Das ist eine Kunstfigur aus Berlin, 600 Kilo.
Ja.
Ich erzähle den Touristen und das geht auch schon weiter. Also die Touristenführer erzählen das weiter mit ihren Rikschas. Und das ist der errechnete Mittelpunkt von Sachsen, also der Mittelpunkt der Welt.
Mhm.
Dresden ist ja der Mittelpunkt sowieso und ist natürlich Quatsch. Aber das macht sich ganz gut. Und das sind 600 Kilo und der steht auf dem Kopf, eingerammt im Boden, also in der Straße und hat den wunderschönen Titel, auch Helden haben schlechte Tage.
Das stimmt.
Und das passt auch zu Dresden sehr gut.
Inwiefern?
Ich bin ja Berliner, ich habe ja so den gesunden Blick von außen, bin Preuße und Usedom groß geworden und jetzt hier schon viele, viele Jahre, weil ich hier Malerei studiert habe, in der schönen Tupperdose Dresden.
Und wie empfinden Sie Dresden so?
Naja, es ist eine Residenzstadt, merkt man auch, eine Provinzhauptstadt aller Provinzen, aber sehr sympathisch. Und es bleiben viele Münchner zum Beispiel oder Bayern, verkaufen ihre Häuser, ihre Landstriche, ihre Wälder und bleiben hier, weil es sehr lebenswert ist.
Was macht's für Sie lebenswert und auch liebenswert? Also was macht Dresden aus?
Naja, also ein bisschen langsam ist es schon, sehr auf sich bezogen. Also Leipzig ist mindestens hinterm Zuckerhut. Also das sind weite Welten. Aber ja, es ist ein Fluss. Zerschneidet die Stadt und dieser Fluss ist fast, das hat aber was mit der Natur zu tun, der ist unbebaut, das sind also Wiesen. Und das mitten in der Stadt, das ist schon außergewöhnlich, ja.
Sind Sie da gerne?
Ja, wenn man von der Kunst genug hat oder es kommen 20 Künstler am Tag hier rein, jeder fordert Aufmerksamkeit, mindestens eine halbe Stunde, dann braucht man die Natur.
Ja.
Und keinen Künstler mehr.
Und dann sitzen Sie quasi dort auf den Elbwiesen, wie kann ich mir das vorstellen, auf einer Decke mit einer Flasche Wein oder was nehmen Sie mit?
Nein, spazieren gehen.
Spazieren gehen, frische Luft.
Sitzen, also in der Galerie ist man ja eher so an einem Punkt, dann ist man auf der Flucht oder wie auch immer.
Und sind Sie dann eher so, dass Sie die Weite mögen, dass man auch weit gucken kann oder eher Leute beobachten, was machen Sie?
Wenn man ein bisschen kurzsichtig ist, macht die Weite Spaß. Aber Dresden ist eh ein bisschen eng, also alles schön.
Ja. Und wo sind Sie noch gerne? Also Elbwiesen, was wäre noch was, wo man Sie finden kann, wo Sie einfach gerne...
Dresden ist immer ganz gut. Also Dresden hat ja ganz, ganz tausend viele Ecken. Und ist es immer gesund, hier entweder mal kurz wegzufahren, ganz weit weg.
Mhm.
Manchmal reicht es auch schon, auf die Höhe zu gehen, auf eine Anhöhe. Also die Schönfelder Land oder so, dass man hier mal rauskommt aus diesem Cognac-Schwenker.
Also Sie sind insgesamt auch gerne mal im Elbland unterwegs. Weinberge?
Ja, wenn man die Zeit hat überhaupt. Wenn man,
ja, genau, Sie haben viel
Weil
zu tun.
Als Galerist hat man und wenn man so selbstständiger Performer ist, dann muss man auch früh aufstehen. Wenn
das
andere
stimmt.
noch im Bett sind oder da ist man schon längst aktiv.
Ich möchte das gerne mal erzählen. Als wir das erste Mal telefoniert haben, da haben Sie auch gesagt, wann stehen Sie denn so auf? Ne? Und Sie sind wirklich jemand, weil ich habe um 5 mal eine E-Mail geschickt, um 5 nach 5 haben Sie geantwortet.
Ja, natürlich.
Wann stehen Sie auf? Haben Sie einen Tagesablauf? Nee, oder ist einfach so nicht. Augen auf und los?
Ja, so 2-3 Stunden Schlaf, 4 Stunden, das reicht dann.
4 Stunden Schlaf?
Ja.
Naja.
Ja, natürlich auch aus Panik oder man hat so ganz viele Sachen im Kopf. Und auch die ersten Künstler oder Kunstsammler, früh sonntags 7:30, 7:30, 6:30 sind wir schon wach, Herr John. Krass. Das ist normal.
Also Sie sind wirklich eine Lerche? Oder sind Sie eine Lerche und eine Eule?
Eine was?
Eine Lerche und eine Eule, kennen Sie das?
Ich bin ja. Ein Haubentaucher, nee. Kenn ich nicht. Ne?
Nee, so Lerche sind so Menschen, die so ganz früh aufstehen und so, Eulen, die lieber abends arbeiten. Arbeiten Sie lieber morgens oder abends?
Weiß ich nicht, arbeite immer.
Immer. Wie ist Kunst, dass sie was mit Ihnen macht? Also Holger John persönlich, dass Sie berührt werden?
Nee, Kunst ist ja sowas. Ich komme aus dem Künstlerelternhaus. Mhm. Ne? Also bin auf dem Rummelplatz gezeugt worden, in einem Lustschloss geboren.
Moment, noch mal ganz kurz, Sie sind auf dem Rummelplatz gezeugt
worden. Ja, ist so halt, ne? Wenn die Eltern kein Zuhause hatten, auf der Fleischerwiese in Greifswald, da gab es eine Kirmes und da haben sich meine Eltern getroffen an einem Sonntag. So. Ja. Dann bin ich bei meiner Oma im Dorfe, am Brandenburgischen, im Havelland, in einem Schloss geboren. Zufällig hat sich so ergeben. Und der Vater kommt aus dem Böhmischen und das waren alles Gärtner und der Opa hatte Epilepsie, der war ein bisschen krank, also konnte nicht so richtig arbeiten oder wusste nichts, dann Morphium abhängig geworden und der hat dann Theaterstücke geschrieben und hat Operetten gespielt auf der Kirchenorgel und wenn man das alles weiß, so, dann legt sich das auch nieder und dann kann man entweder davor flüchten oder sagen, okay, das nehmen wir an und dann ziehen wir jetzt durch.
Aber wenn jetzt jemand reinkommt, ein Künstler und der möchte gerne bei Ihnen ausstellen.
Oh Gott, ja, habe ich 10 am Tag, die sich erzählen hier vorstellen.
Sie mal, wie ist
also
das?
Mindestens 10,
ja.
Dann noch E-Mail dazu. Mhm. Und aber nicht nur malende Hausfrauen, sondern es kommen auch sehr, sehr, sehr spannende.
Aber
also vor einer Weile kam jemand rein hier die Treppe und ich war gerade so ein bisschen lustig drauf, so ein bisschen gelangweilt. Saß hier im Sessel wie jetzt und der kam rein, war total sympathisch, war noch gar kein Licht an und holte so sein Handy raus auf der Treppe. Und da sagte ich gleich, sag mal, ich habe den gleich geduzt, der war auch jünger. Da sagte ich, naja, du willst mir jetzt bestimmt Bilder auf deinem Handy zeigen, die soll ich dann ausstellen, weil du ja malst. Und da sagte er, woher weißt du das? Naja, das rieche ich einfach und du bist heute nicht der Erste. Mhm. So, und dann sind wir so ins Gespräch gekommen und irgendwann sagte ich immer, Mensch, sag mal, wir kennen uns doch. Du warst doch schon mal hier. Nein, ich war noch nie hier. Und doch, du warst schon mal hier. Das ist bloß den Scheitel auf der anderen Seite irgendwie so. Und dann sagte ich, naja, ich bin ja auch kein Galerist, ich spiele den bloß. Ich bin hier mehr so ein Theaterdirektor. Und er sagte, naja, er ist auch Schauspieler. Ach, du Schreck, sage ich ja. Und dann sagte er, nee, ist noch schlimmer, ich bin Komödien. Aha, sage ich, ne, das ist ja ganz hinten in der Nahrungskette. Mhm. Und dann habe ich wieder gesagt, ich habe dich schon mal, wir kennen uns irgendwoher. Und dann sagt er, nee. Und dann vielleicht war es ihm irgendwie komisch und dann hat er sich geoutet und sagte, vielleicht kennst du mich in meiner Paraderolle. Klaus Kinski. Und dann ist es bei mir runtergefallen, da war es Max Giermann.
Genau.
Und ein paar Stunden später hat er mir dann auf E-Mail schon Bilder gezeigt, die er gemalt hat. Ich fand die ganz spannend und Großformate. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt, dann machen wir das. Aber der Name ist dann auch wieder Programm, weil ich wusste gar nicht, dass er so berühmt ist. Also es waren hier circa 1000 Leute bei der Vernissage. Die Straße war voll auf beiden Seiten. Und wir hatten auch eine Musik zufällig, die hat dann draußen vor der Tür gespielt. Das war die Original, war es nicht ganz, sondern der Sohn war das von Dick Dale. Und Dick Dale hat einfach mal die Musik geschrieben für Pulp Fiction. Und der Sohn ist extra aus Frankreich rübergekommen und hat hier auf dem LKW gespielt.
Wahnsinn.
Mit seiner kleinen Band zu dritt. Und haben die Originalmusik zur Vernissage von Max Giermann. Die Ausstellung hat natürlich einen wunderbaren Titel gehabt. Ne?
Nämlich?
Hier liegt's.
Dann mal doch, du dumme Sau.
Dann mal doch, die dumme Sau. Genau.
Toll. Was hängt denn eigentlich bei Ihnen zu Hause überm Bett?
Nichts.
Nichts?
Keine Kunst.
Keine Kunst.
Nichts.
Eine weiße Wand.
Genau.
Tatsächlich weiß?
Ja.
Ah ja.
Nur die Raben vorm Fenster, das reicht auch.
Sie haben ja gesagt, Sie haben uns schon ein bisschen uns erzählt, wo Sie herkommen, wo Sie geboren sind. Ja. Gibt es sächsische Worte, die Sie überrascht haben, wo Sie gedacht haben, Mensch, was heißt das denn?
Das Erste, wenn man hier herkommt als Fremder oder nicht so als geübter Sachse, das Nu.
Nu?
Weiß man nicht, was das soll.
Ja.
Nu, was meint er? Nu?
Ja.
Ja oder nein, was will er denn nur? Ja. Das Nu ist, also das ist ein Dresdner Wort.
Genau. vielleicht für alle, die keine Dresdner sind, das heißt
nö
ja.
Nö heißt ja, machen wir schon.
Genau. So, nö. Und haben Sie sich auch schon angewöhnt, dieses typisch sächsische Bier ditschen ein?
Nee.
Das ist übrigens so typisch sächsisch, ne? Dass wir alles so eintunken. Und
also
dann
ein Stück
essen.
Stollen in ein Bier eintauchen, das ist super.
Bier, das habe ich noch nie gekostet.
Nee, wir mal probieren.
Guter Tipp von Holger John. Stollen ins Bier, mal was ganz Neues.
Warum nicht?
Das ist Kunst. Warum ist Dresden oder ist Dresden überhaupt für Sie ein Ort für Kreativität?
Ja, es ist natürlich eine Kunststadt seit Jahrhunderten. Mhm. Also ich meine, wenn der August der Starke, der ja hier alle gezeugt hat, nicht gewesen wäre, dann wäre das ja immer noch ein Fischerdorf am Fluss. Aber diese Barockstadt, die hat ja immer noch Ausstrahlung. Aber Gott sei Dank ist es nicht nur verstaubter Barock, sondern einfach so eine Mischung. Die Dresdner könnten sich ein bisschen mehr trauen, also in der Architektur, oder da sind sie doch sehr vorsichtig oder streiten so lange, bis es dann so runtergedimmt wird, wieder auf eine Mittelmäßigkeit. Aber ansonsten ist das hier eine spannende, schöne Stadt. Es sind sehr viele Studenten da, also auch von der Technischen Universität. Es ist eine Stadt der Wissenschaften, Stadt des Sports, Stadt der Kunst, vor allen Dingen Musik. Tanz, Semperoper um die Ecke, ist alles.
Ich finde, Dresden geht Ihnen das auch so, hat so eine einzigartige Ausstrahlung und Energie, das kann man gar nicht beschreiben. Jedes Mal, wenn man so reinfährt oder so ankommt, das ist wie eine eigene Welt.
Sag ich ja. Das, also bei uns auf dem Dorf, auf Usedom, sehen alle aus wie der Briefträger. Hier sind alle vom Augusten Starken gezeugt, aber es stimmt ja nicht. Es kommen ja auch ganz viele neue rein. Und viele Studenten auch. Und viele, viele entscheiden sich für Dresden, weil es sehr lebenswert ist. Hier in der Nähe ist so das, ich sage mal, das Folkloreviertel, so die Dresdner Neustadt, so das Urbane, wo jetzt auch schon der Anwalt wohnt, also wo sich das alles vermischt, aber Dresden ist lebenswert.
August der Starke.
Nur das Meer fehlt.
Das Meer fehlt. Aber wir haben die Elbe hier.
Ja.
Ist auch schön.
Ja, schön ist es. Schön ist es hier auf jeden Fall.
Ne? Achso, ich wollte Sie nochmal fragen, Albertinum ist nochmal ein gutes Stichwort. Ich finde, da sind Sie ja jetzt wirklich auch wie kein anderer, der darüber nochmal sprechen kann, wenn ich jetzt Lust habe, ins Museum zu gehen in Dresden. Und
also es gibt hier ganz viele Museen.
Genau, aber natürlich. Das Albertinum nochmal im Besonderen, was findet man dort?
Ja, es gibt erstmal, muss man sagen, also im Albertinum geht's ja so ab der Romantik los. Da hängen in einer Dauerausstellung Caspar David Friedrich. Also das reicht schon für eine Reise nach Dresden. Den muss man einfach im Original sehen, weil das kann man gar nicht gedruckt, ist einfach gar nicht möglich. Und Dresden hat so staatlichen Kunstsammlungen, ist ein Weltmuseum mit, ich glaube, 15 verschiedenen Museen, alle Kategorien bis zum einzige Museum der Volkskunst auf wissenschaftlicher Ebene, hier um der Ecke gleich, und ansonsten eine der besten Sammlungen dieser Welt, außerhalb von Italien sogar. Die Gemäldegalerie Alte Meister und natürlich auch im Albertinum. Albertinum gibt's dann noch Sonderausstellungen, wie jetzt demnächst irgendwie, habe ich schon Leuten hören. Sagen wir mal, da hat ja die Kunst aufgehört bei Munk. Und dann die Dame, die immer ein bisschen falsch einsortiert wird, die Paula Molersen, die war kein stilles Mädchen irgendwie, die hat nicht nur im Moor geschlafen, sondern die war so ganz rege, ganz, gibt's eine Anekdote, dass er sich die Visitenkarte von Sigmund Freud in Paris besorgt hat und dort vorgesprochen hat. Also die Frau war marketingmäßig auch für sich auch, die war unterwegs, ne?
Ja.
Und die beiden jetzt zusammen, also da, wo jetzt eigentlich beim Munk, was kam danach eigentlich noch in der Kunst? Da kommt ja gar nicht mehr viel. Der nächste ist dann gerade Gustav Sonntag, der bei mir gerade ausstellt. Dazwischen war nicht so viel.
Na, Banksy noch, oder?
Banksy, das ist Marketing.
Ja?
Ja, das ist Marketing. Hatte ich hier auch schon.
Ja, genau.
Der Bobby hing hier auch schon. Ja. Also was jetzt Kunst ist, da können wir noch mal ganz lange drüber reden. Ja. Ne, also Kunstmarkt ist ja wieder was anderes. Mhm. Das ist ja eine große Absprache. Das hat manchmal mit Kunst gar nichts zu tun, sondern
wir können nochmal über die Ausstellung reden. Im Albertinum noch bis Ende Mai 26.
Das sind natürlich Namen, wo man Dresden schon deshalb besuchen müsste oder muss.
Was ist denn Ihr Lieblingsbild von zum Beispiel Munk?
Nein, Lieblingsbild gibt's nicht, aber Munk ist großartig. Also der was ist unbeschreiblich.
Ihnen?
Also eine meiner persönlichen Lieblingsmaler.
Weil?
Ja, der zittert irgendwas. das kann man gar nicht beschreiben. Da ist natürlich viel Psyche drin. Aber so malerisch ist einfach total interessant und völlig zeitlos. Mhm. Da gibt's großartige Sachen. Also die farbigen Holzschnitte vom Munk, da kribbelt's einfach. Und die sind einfach, als wären die gerade vorgestern gemacht worden. Mhm. Das ist immer frisch.
Im Albertinum hängt meines Wissens ja auch Immendorf.
Glaube ich eher gerade nicht, nee.
Nicht mehr?
Den habe ich mal eingeladen vor langer, langer Zeit.
Oder lassen Sie uns mal über Immendorf überhaupt sprechen.
Mein Vater hat mir fast die Ohren lang gezogen, ja.
Weil?
Mein Vater war ja ein Zeichner in der DDR, ein sehr aus der intellektuellen Großer. Und als der gehört hat, dass ich da mit dem Faschingsmaler Immendorf rumziehe oder mit sich bei dem sogar arbeite, als Ostadjutant, hat er mich ja dann betitelt. Nee, es war spannend. Also wir sind ja noch so eine Generation, wir haben ja beide Gesellschaftssysteme bewusst erlebt. Und da kam dann auf einmal was ganz Neues und man konnte die auch treffen. Und da war ich noch sehr naiv und habe einfach mal Immendorf eingeladen zu einer Party. Und dann kam der einfach.
Wahnsinn.
Stand vor einem so Lack und Leder mit Silberkoffer mit seinem Affen drauf. Also ein richtiger Malerfürst, wie im Buche. Ne? Mhm. Teilweise ein bisschen albern, aber das war so sein Spiel. Mhm. Aber hinter den Kulissen war er eben ein ganz ernsthafter, ganz leiser, sensibler Kerl. Der hat eben auch bloß eine Rolle gespielt als diesen Macho. Mhm. Und der hat ja damals mit Penck hier schon zusammengearbeitet. Also er hat ja fast mit seinen Bildern Café Deutschland die Mauer mit zum Fall gebracht. Oder man sagt man so, aber könnte man so behaupten. Mhm. War einer der wenigen, der sich auch für diese Seite der Kunst interessiert hat in der anderen Gesellschaft. Und ich bin dann zu ihm gegangen, nach Düsseldorf oder so, also so hin und her.
Ja.
Und das war verrückt. Dann hat man Lindenberg kennengelernt, ihm die Hand gegeben, so. Da waren schon die Knie ein bisschen weich oder den und den. Und dann mit Penck zu tun gehabt, mit Baselitz. Und dann in Kunstsammlungen. Albertinum habe ich mein großes Sommerfest gemacht für Gerhard Richter.
Mhm.
Ich glaube, das hat er noch nie gemacht, vor Publikum sogar getanzt. Und alle haben mitgetanzt.
Sie haben gerade Gerhard Richter gesagt, vielleicht nochmal.
Und in der Nacht hat er dann sein Archiv, sein Gerhard Richter Archiv, nicht Köln vermacht, sondern Dresden.
Ja.
Das haben wir dann so ein bisschen mitbewirkt, sage ich mal.
Lass uns nochmal zurückgehen auf Ihren Weg. Sie haben ja gesagt, Sie sind dann auf Usedom groß geworden und haben sich dann entschlossen, doch so ein bisschen die künstlerische Laufbahn. Und dann haben Sie was gelernt.
Nee, man musste ja raus, ne? Also Usedom Elternhaus, oder man musste ja so von der Insel mal raus. Und dann hat sich so ergeben, war ich erst am Theater in Greifswald und dann später in Schwedt am Theater. Und dann bin ich Töpfer geworden. Also im Berliner Raum sagt man so der Keramiker bei Hedwig Bollhagen, bei einer alten Dame. Dort ist der Keramiker nicht der Ofensetzer, sondern der Töpfer ist dort der Ofensetzer. Im Thüringischen ist es anders, aber dort war ich dann der Freidreher. Ich habe einen Facharbeiterbrief als Freidreher. Heute bin ich Freigänger oder Freiläufer.
Freigänger.
Also oder Freidenker, ja, irgend sowas, ja. Also einen richtigen Beruf gelernt, 5 Jahre als Akkorddreher.
Dann, und dann haben Sie ja aber hier nochmal in Dresden studiert.
Nee, erst noch in Berlin studiert. Gebrauchsgrafik hieß das früher, ist aber jetzt auch als Hochschulstudium, also Grafikdesign heißt es heute. Wir haben aber noch Buchstaben, Typografie mit Bleistift gezeichnet und mit der Plattenkamera Fotos gemacht und so weiter. Also das war, wir haben das Sehen gelernt. Und dann hier sich nochmal beworben in Dresden und irgendwann auch mal genommen. Und da waren nur 5 Studenten, 3 Professoren und wir waren total elitär, hatten viel Platz, eigenen Schlüssel. Und hab dann nochmal 5 Jahre Malerei von der Pike auf, ja. Dann hatte man wunderbare Lehrer, also großartige Lehrer. Mochte man nicht immer auch nicht die Bildwelt, aber manchmal waren es bessere Lehrer als Künstler oder wie auch immer.
Und was haben Sie so aus dem Studium? Gab es so einen Moment, wo man mal versucht hat, Sie in eine bestimmte Richtung zu, ich will jetzt nicht sagen zu drängen, aber zu bringen? Oder gab es auch so, wo man wirklich nachts da gesessen und gesagt hat, ah, mir fällt nichts ein. Können Sie sich da noch an irgendwas erinnern?
Mir fällt immer was ein.
Mir fällt immer was ein.
1000 Jahre habe ich noch vor mir.
Also mit Ideen.
Ich habe so einen ganz blöden Spruch, der funktioniert, aber ich bin mein eigenes Vorprogramm. Also mir fällt immer was ein. Und das macht ja auch Spaß, sich zu trauen oder so, wie die Ausstellungstitel. Ne? Also Schnee von gestern oder was hat man noch? Die Unbegabten, eine großartige Ausstellung. Das war so die Pop-Art-Kultur. bis dann das Büro Gerhard Richter anrief aus London und da hatte ich dann Angst, dass ich jetzt einen Anwalt auf den Hals kriege. Mhm. Und dann wurde nur gefragt, welches Werk haben Sie von Gerhard Richter in der Ausstellung Die Unbegabten? Dann habe ich das gesagt, es war so die Deutschlandfahne, die aber wahrscheinlich mehr oder weniger war die hergestellt, eine Serie und der hat sie signiert, war auch sehr teuer. Und schon waren wir auf der Webseite von Gerhard Richter weltweit.
Sie wissen, wie Marketing geht und das. Ja. Ich möchte mal über die karierte Katze sprechen.
Ja, ja. Das ist ein Festival im Sommer am Japanischen Palais, kann sich aber noch ändern, weil eine Katze lebt ja 7 Jahre, muss nicht treu sein, schmusig. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht, wie die Stadt mitspielt oder wie man miteinander klarkommt.
Und was kann ich mir vorstellen? Also da gibt's Bands, die auftreten.
Ja, war viel Musik.
Wir springen mal in die Rubrik Kurioses. Mhm. Und da haben Sie mir nur so ein Stichwort gesagt, worüber wir kurz sprechen. Das unsichtbare Museum.
Das imaginäre Museum.
Imaginäre Museum. Was?
Ist gerade nicht mehr da. Das ist ein bisschen im Nebel, aber kann ja wieder auftauchen. Wir haben mal ein Format erfunden zu einer Museumssommernacht. Das hieß dann das imaginäre Museum. Es war nur für eine Nacht. Und war dann zu Gast in anderen Museen, zum Beispiel unter dem Titel Symbole der Macht. Und da waren wir Gast, weil ich nur alle kenne oder irgendwie, waren wir zu Gast im Zwinger, im ehrwürdigen Zwingerbau in der Rüstkammer damals. Und da wurden 150 Artefakte dazugestellt zu den Rüstungen, zu diesen toten Rüstungen, historischen Rüstungen oder ein Gewehrlauf mit einer Blume drinne oder über einer Rüstung war eine historische Burka oder statt einem Reiter stand dort halt eine Harley Davidson oder irgend sowas oder der Pokal von Michael Stich, also Symbole der Macht, Sven Ottke, die Boxgürtel und so weiter. Original-Tickets von Rammstein, noch nicht abgerissen oder sowas.
Und das war das imaginäre Museum?
Das war so für einen Unterhaltungsfaktor, da waren immer so zwischen 15.000 und 20.000 Besucher an einer Stelle. Die Stadt war überglücklich und man konnte sich austoben. Und da das Dresdner Publikum so treu ist, und die stehen ja dann schon nicht schon 18 Uhr, wenn es öffnet, schon 14 Uhr vor der Tür.
Und wie ist Ihnen das eingefallen?
Ja, das ergibt sich so. Man hat so eine abstruse Idee und dann folgt man dem und dann baut sich das.
Also Sie haben so gedacht, Mensch, das wäre mal was und dann geht's los. Dann
ja, ne, einfach machen, nicht einfach so viel grübeln.
Das wäre eigentlich auch so Ihr Tipp, ne? Einfach machen, einfach mal probieren und umsetzen.
Ja, tun, genau.
Gab's
und sich trauen vor allen Dingen. Und nicht bloß schwätzen.
Sondern machen.
Sondern dann auch ins Reale umsetzen. Und ich habe dann immer so, sagen wir mal, wenn das dann noch real wird, wird es meistens noch viel verrückter, als man sich das vorher auf dem Zettel mal gedacht hat.
Wir haben so eine neue Rubrik. 2 Tage Dresden. Welche Highlights sollte man unbedingt gesehen haben? Wo sagen Sie, da muss man gewesen sein? So Dresden-Elbland, ne? Kann auch außerhalb von Dresden sein.
Ich meine, die ganzen Museen hier, die sind also unglaublich. Oder Musik, also Semperoper, also jeden Tag Operettentheater, ganz hohes Niveau. Ja. Musical. Und einfach durch die Stadt laufen. Das ist ja eine grüne Stadt. Nur es sind ja überall grüne Bäume und Wiesen mitten in der Stadt, glaubt man gar nicht. Auch die Kunstakademie, die hat einen Innenhof mit Magnolienbäumen mitten in der Stadt. Und da hört man die Vögel zwitschern. Kein Auto. Also es ist unglaublich.
Die lange Nacht der Galerien beziehungsweise die lange Nacht der Museen, da sind Sie ja auch mit dabei.
Gibt's die lange Nacht der Wissenschaften, die lange Nacht der Friseure oder der Hundesalons, es gibt dann ganz...
Die lange Nacht der Hundesalons?
Gibt's auch, oder? Noch nicht?
Also wenn es das noch nicht gibt, wäre das
Das fände
ich ganz, spannend.
Das ist schon wieder eine neue Idee.
Ich glaube, die lange Nacht der Museen ist auf jeden Fall am...
Ja, die gibt's natürlich.
20. Juni,
weiß
26.
Weiß ich nicht, die sind immer so versetzt. Das kann man sich auch informieren. Mal. Die lange Nacht der Galerien ist hier im Viertel. Und da öffnet jede Galerie. Und das ist ein großes Flanieren. Für Auswärtige sind immer tausende Menschen unterwegs. Oder die Cocktailnacht ist auch so, das ist noch mehr los. Aber da muss man dann aufpassen, an jeder Ecke, an jedem Laden einen Cocktail trinken. Da schafft man dann nur 100 Meter.
Die lange Nacht der Galerien, wann geht die los von der Uhrzeit?
Ich glaube so 18 Uhr, so
und dann wirklich bis
Mitternacht. Bis es dunkel wird, klar. Ja.
Haben Sie eigentlich ein Haustier?
Ich hatte mal einen Sack Flöhe, aber die sind alle gestorben.
Ich finde, das ist ein herrliches Schlusswort.
Ich hatte mal einen Hund, der hieß Horst. Der ist 24 geworden.
Ja. Was war das für eine Rasse?
In der Mitte Schuhkarton, vorne spitz und hinten Terrier.
Wunderbar. Wir haben alle ein Bild im Kopf.
Problem war bloß, dass unser Rektor auch Horst hieß. Und das war mal ein bisschen merkwürdig.
Herr Jun, es war fantastisch. Ich habe ganz viele Bilder im Kopf, aber keine Fragen mehr.
Aber eigentlich
mehr.
Wollten wir jetzt erst anfangen. Ne? Das war jetzt wollten bloß jetzt, Probelauf. Ne?
Das war der Probelauf. Ach, haben Sie das Mikro überhaupt an?
Ja, jetzt ist man ja erstmal locker. Also.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Jetzt bin ich ganz enttäuscht.
Okay.
Wir könnten ewig noch weiter reden.
Ja.
Das ist wirklich interessant. Ich würde jedem empfehlen, auf jeden Fall herzukommen. Die Galerie ist toll, die Bilder sind toll, die Ausstellung. Aber Sie sind auch natürlich ein Unikat. Und allein deswegen lohnt es sich schon, ins Barockviertel zu kommen. Galerie Holger
ja,
Jun.
Ist natürlich auch ein Segen auf der einen Seite, ne, wenn man so Marketing, ne, also wenn noch kein Künstler da ist, den man ausstellt oder die Bilder sind noch nicht da, dann muss man selbst eben vor die Kamera oder vor die Tür und dann setzt man einen Hut auf oder mehrere Hüte übereinander oder irgend sowas, da muss man so ein bisschen Quatsch machen oder anders sein oder auffallen oder so Wiedererkennungswert oder sowas und das ist aber immer nur dazu da für die Sache.
Mhm.
Also ich sage ja, wenn man schöne Ausstellungen macht und es kommt keiner, da hat man was falsch gemacht.
Das stimmt.
Also so und ich habe immer Angst, dass keiner kommt.
Mhm.
Meistens kommt zu viel.
Vielen, vielen Dank an Holger Jun. Ja. Wir verlinken euch natürlich die Galerie und alles, was Sie erzählt haben, ne, auch Albertinum, alles verlinkt hier in den Shownotes und ansonsten alle Infos wie immer unter www.visit-dresden-elbland.de. Ja, und wir freuen uns natürlich auch
Dresden
über...
Dresden ist schön, ja. Ja, klar, ganz einfach.
Dresden ist schön. Das ist ein schöner Abschluss.
Punkt.
Wir freuen uns, Wir freuen uns aber auch noch über ein Like und wenn euch die Folge gefallen hat und abonniert sehr gerne den Kanal und verpasst keine Folge mehr von Nu Gugge mal da.